Ich möchte zwei Verse also vorweg lesen. Übrigens möchte ich meine Predigt nennen: Lebe aus dem Empfangen. Lebe aus dem Empfangen. 1. Korinther 4, 7. Was besitzest du aber, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Der Vers besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, was besitzest du aber, das du nicht empfangen hättest, zeigt auf eine ganz einfache biologische und menschliche Tatsache. Denk doch mal nach. Was du bist du nicht aus dir selbst. Du hast dich nicht selbst, sondern du hast etwas bekommen, in dem du lebst. Wir sagen ganz einfach, seine Eltern kann man sich nicht aussuchen. Du hast dir gar nichts ausgesucht. Dein Charakter, dein Wesen, dein Leben. Es ist alles geschenkt und empfangen. Ich habe hier vor noch drei kleine Predigtblätter. Vielleicht, Susanne, könntest du eins nehmen und dem Felix auf jeden Fall geben. Das ist gut, dann kann er so die deutschen Worte ein bisschen nachschlagen. Wer sonst noch möchte, okay. Also, das ist die erste wichtige Erkenntnis und dessen sich Bewusstsein im ganzen Leben. Ich habe das Wesentliche meines Lebens empfangen. Ich besitze mich nicht selbst. Das wird jeder Mensch letzten Endes einsehen. Was aber ein Mensch ohne Gott nicht einsehen kann, ist das, was im zweiten Teil steht. Wenn ich es nämlich empfangen habe, warum lebe ich dann so? Warum führe ich meinen Lebenswandel so, als wenn ich mich selber besitzen würde? Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich muss mein Leben anpacken. Ich muss in dieser Welt etwas leisten. Ich könnte den Job verlieren, den ich habe. Ständig leben wir in solchen Bedrückungen und Ängsten. Besonders auch in der heutigen Zeit. Und das führt viele junge Menschen dazu, einfach auszusteigen und wieder so eine Null-Bock-Einstellung zu übernehmen. Paulus sagt in Römer 9, Vers 16, demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder Laufen oder auf sein Bemühen an, sondern auf Gottes Erbarmen. Liebe Geschwister, was wir allen Menschen in dieser Welt voraus haben, und ich glaube, Chris Lewis wurde mal gefragt, Herr Lewis, was ist eigentlich das, was einen Christen von einem anderen Menschen unterscheidet? Und dann sagte er, da brauche ich nicht lange überlegen, das ist die Gnade. Und Gnade heißt, aus dem Empfangen zu leben. Ich empfange mein Leben. Das ist die Gnade, die wir Christen haben. Wir dürfen unser Leben als empfangenes Leben feiern und Gott dafür preisen. Wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen für unser Leben, wer wir sind. Wir dürfen aus Gnade leben, nicht aus Leistung. Wir müssen nichts leisten. Wir sind angenommen um unsere Selbstwillen. Es gibt in der griechischen Sage einen Menschen, der mich immer schon sehr fasziniert hat. Denn zu früheren Zeiten, als ich noch jünger war, bin ich durch diese Phase gegangen, durch die alle jungen Menschen in meinem Alter damals gegangen sind, diese Phase des: Wir müssen unser Leben anpacken, wir müssen diese Welt verändern. Das war eine Phase ganz großer Aktivität. Und es gab damals einige Philosophen, Camus und Sartre sind welche von diesen sogenannten Existenzphilosophen. Und der Camus hat ein Buch geschrieben über einen tragischen griechischen Helden. Und dieser heißt Sisyphos. Ich muss euch kurz einmal dieses Bild erklären. Dann verstehen wir, was viele junge Menschen heute empfinden. Sisyphus war aus irgendeinem Grund vor den Göttern in Ungnade gefallen und er wurde bestraft. Und da gab es einen Berg und einen großen Stein und Sisyphus musste jetzt diesen Stein den Berg hoch wälzen. Stellen wir uns diesen Mann einmal vor. Er wälzt den Stein hoch, er strengt sich an, er gibt sein ganzes Leben Und wenn er oben ist, kann er eben leider nicht sagen, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich aus Gnade leben. Nein, er muss den Stein wieder loslassen. Der Stein rollt den Berg hinunter, liegt unten. Sisyphus, schweißtriefend, geht den Berg hinunter, ist unten, nimmt den Stein wieder und rollt ihn den Berg hoch. Und das eine Ewigkeit lang. Das ist die Geisteshaltung, das Lebensgefühl vieler Menschen. So war es damals, ich denke, so ist es im Prinzip auch heute noch. Es gibt einen anderen, den ich dem Sisyphus gegenüberstelle, das ist Bonhoeffer. Bonhoeffer im KZ fragt sich immer mehr, als er spürt, dass sein Leben zu Ende gehen könnte. Und er fragt sich, was habe ich eigentlich meinen Lebtag gemacht? Bin ich ein Theologe? Bin ich ein Familienvater? Bin ich Sohn meiner Eltern? Habe ich gearbeitet? Habe ich mich angestrengt? Wer bin ich? Und dann in einem Gedicht listet er das auf, alle diese Fragen und Überlegungen. Und am Ende sagt er, wer ich auch bin, du Gott weißt es. Du siehst mich. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Und damit sagt Bonhoeffer, mein Leben baut nicht auf dem, was ich getan habe, sondern was ich empfangen habe. Das Empfangene, das Leben empfangen haben, das ist das, was mich unterscheidet. Damit laufe ich gegen den Strom des Leistungsdenkens, gegen den Strom, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss etwas tun für die Menschen, für die Nachbarn, für meine Familie und auch für Gott. Am Beginn der Neuzeit gab es noch einen anderen Philosophen und er hat eine ganze Generation, nicht nur eine Generation, sondern alle unsere Generationen, die danach kamen, beeinflusst. Der Franzose Descartes, und er sagte, ich denke, also bin ich. Ich reflektiere mich, ich überlege, ich kann gewichten, ich kann sagen, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Ich bin Herr meines Lebens, ich denke, also bin ich. In meinem WhatsApp-Account, was Ela uns vorhin erzählt hat, mit dem WhatsApp, mit dem Kommunizieren und so weiter, da habe ich ein Logo. Wenn ihr mich also aufschlagt unter WhatsApp, dann findet ihr geliebt leben. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und wenn auch Menschen mich nicht immer lieben, unter dem ist, ich bin geliebt von Gott. Das ist mein Leben. Und das ist Leben aus dem Empfangen. Descartes sagte, ich denke, also bin ich, ich sage, ich werde geliebt, also bin ich. Ich möchte mit euch ganz kurz in die Schrift hineinschauen, um uns deutlich zu machen und gleichzeitig ein Stück weit zu trauern, dass das Christentum so abgerutscht ist in der Gesellschaft und in der ganzen Welt, dass Menschen sagen, ein Christ ist ein Mensch, der gut lebt. Ich habe das gestern noch einem Tenniskollegen gesagt, der mir sagte, ich hatte eine Andeutung gemacht, Sie sind irgendwie ein Christ oder sind Sie Pfarrer? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin Prediger. Und dann sprachen wir ganz kurz darüber und er sagte, ja, ich versuche auch ein guter Christ zu sein. Liebe Geschwister, das ist nicht nur die Aussage eines Menschen, das ist das Selbstverständnis ganzer Generationen über unsere ganze Welt. Wie ist das dahin gekommen? Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir etwas ganz anderes. Ganz kurz, im Garten Eden. Gott sagt, Adam und Eva, vertraut mir, ich mache alles gut für euch. Die Schlange kommt, Kräfte aus der Natur, egal, ob wir dahinter gleich Satan sehen wollen. Da kommen einfach Gedanken und diese Gedanken sagen mir, greif doch zu. Warum will Gott dir das vorenthalten? Du hast doch zwei Hände, du kannst nachdenken, die Frucht ist doch gut, nimm sie, iss, nimm dein Leben selbst in die Hand. Ein Kapitel weiter, Kain hatte gesündigt, seinen Bruder ermordet. Dann heißt es, und Kain ging hin und baute eine Stadt. Anstatt hinzugehen zu Gott und zu sagen, Gott, der du mir mein Leben geschenkt hast, vergib mir. Ich habe meinen Bruder umgedacht, weil ich war in Umnachtung, ich konnte nicht mehr klar denken, ich war einfach, ich hasste ihn. Aber bitte vergib mir. Nein. Pack dein Leben an. Bau eine Stadt. Ein Kapitel weiter gibt es einen Menschen, von dem habt ihr vielleicht noch nie etwas gehört, aber hier steht von Lamech. Lamech sagte, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlage ich, wenn er mich verwundet, und einen Jüngling, wenn er mir eine Strieme beibringt. Denn wenn Kain siebenfältig gerecht werden soll, so Lamech 77-fach. Und Lamech hat alle Generationen nach ihm beeinflusst mit diesem Gedanken, sei für dich selbst verantwortlich, du hast es in der Hand. Und wenn dir einer was will, dann hau ihm eine runter. Räche dich, lass nichts durchgehen, pack dein Leben an. Ein paar Kapitel weiter, Noah. Da heißt es, Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Warum? Liebe Geschwister, weil er eine Arche baute? Warum fand Noah Gnade vor den Augen Gottes? Denk mal nach. Wir würden sagen, weil er eine Arche baute, ein Riesenschiff mit seinen Söhnen, mit seiner Familie. Man könnte auch sagen, er hat natürlich viel Spott und Hohn ertragen, mitten in der Wüste ein Schiff zu bauen. Wofür das? Nein. Noah fand Gnade vor den Augen Gott, weil er Gott vertraute. Und dann baute er ein Schiff. Aber das Vertrauen kam zuerst. Er vertraute. Und dann baute er das Schiff. Von Abraham heißt es, er wartete auf die Stadt, welche die festen Grundmauern hat, deren Erbauer und Werkmeister Gott ist. Abraham glaubte. Die Schrift sagt uns, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen, denn unter Glauben verstehen wir ja gleich jetzt schon wieder bestimmte Glaubensaussagen für richtig halten, bestimmte Gebote tun. Abrahams Vertrauen war warten, empfangen. Das Volk Israel beim Auszug, als die Ägypter kamen, um die Israeliten wieder einzuholen, um sie zurückzubringen und zu Sklaven zu machen. Da heißt es in 2. Mose 14, Vers 14, kann man sich gut merken, 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch streiten, verhaltet euch ruhig. Oder in anderer Übersetzung heißt es, und ihr werdet stille sein. David und Saul. David war gesalbt. Du bist der neue König. Jeder Langobarde, jeder Vandale, jeder Ostgote, jeder Westgote, jeder Germane, jeder Römer, jeder Grieche würde gesagt haben, das ist der König. Jetzt setze ich mein Königtum durch. Nicht so David. Denn Saul war immer noch König und David wartete. Und wir können diese Geschichten seines Wartens nachlesen in der Bibel, was das für ihn bedeutete. Jesaja 40, 31, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen wachsen wie den Adlern. Und dann laufen sie, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermatten. Gott macht uns in gewisser Weise zu einem Perpetuum mobile. Ihr kennt den Begriff. Das ist ein Werkzeug, was immer läuft. Eine Maschine, die nie stille steht, die keine Energiezufuhr bekommt. Die hat einfach die Kraft in sich selbst und sie läuft und läuft. Menschen, die Gott empfangen, sind ein Perpetuum mobile. Sie laufen und werden nicht müde. Vor vielen Jahren habe ich eine interessante Entdeckung gemacht und ich habe das in eine Predigt irgendwie damals, glaube ich, eingebaut. Kennt ihr dieses Buch noch? Allein schon diese, na, jetzt kann man es lesen, ne? Biblische Handkonkordanz. Aus der habe ich viel früher gearbeitet. Heute gibt es im Computer, durch das Internet viel, viel bessere Konkordanzen. Aber ich habe die mal aufgeschlagen, weil ich weiß, die geht nach dem alten Lutherdeutsch. Und Luther hat ein wunderbares deutsches Wort kreiert, das heißt harren. Kennt ihr das? Harren. Und wenn du das hier aufschlägst, harren, dann siehst du, die ganze Bibel ist voller harren. Nicht voller tun, voller machen, schaffen, etwas anpacken, sich anstrengen. Keiner wird zu Schanden, der deiner harrt. Täglich harre ich dein, harre des Herrn. Alle, die ihr des Herrn harrt, unsere Seele harrt auf den Herrn. Ihr, die ihr des Herrn harrt, werdet das Land erben. Erben tue ich nicht durch Tun und Schaffen, sondern durch Harren. Und so weiter. Harren, harre des Herrn. Jesu 40-tägige Wartezeit in der Wüste, das 10-tägige Warten der Jünger vor Pfingsten. Wartet, bis ihr angetan werdet. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon eine Phase in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, Gott, ich warte jetzt so lange, bis das und das in meinem Leben geschieht? Das ist eine wichtige Zeit der Charakterbildung, zu lernen, zu harren, zu lernen, zu warten. Was verhindert eine Lebensausrichtung des Empfangens? Ich habe darüber nachgedacht, was verhindert dieses Lernen zu warten und zu empfangen? Ich denke, es gibt zwei ganz wichtige Dinge. Das eine hat mit Gott zu tun, das andere hat mit mir zu tun. Ich nenne das erste den Primat der Werke. Irgendwie denken wir Christen, Gott möchte von uns, dass wir gute Dinge tun. Irgendwie denken die Christen, und wahrscheinlich legt es die Bibel auch ein bisschen nahe, wenn sie sagt, wer meine Gebote hält. Oder die 10 Gebote sind sowieso das Nachschlagewerk einer guten christlichen Ethik. Also, du musst gute Werke tun, du musst gute Dinge tun, die Gebote Gottes halten, im Alten Testament die Gesetze, im Neuen Testament sind es die 9 Gebote. Und das hat sich so durchgesetzt, dass das ganze Christentum damit verseucht ist. Du musst etwas tun, um Gott zu gefallen. Ich erinnere mich noch, wir hatten damals auch ein Lied gesungen. Ich komme um dir herzugefallen. Ich möchte etwas tun. In der Wüstenwanderung gab es, glaube ich, einen Vers auch im Alten Testament. Vor mir darf man nicht mit leeren Händen erscheinen, sagt Gott zu Israel. Ich lese diesen Vers jetzt anders. Ich lese diesen Vers jetzt so: Vor mir darf man nicht mit den Händen erscheinen, wo du meinst, du hättest etwas für mich getan und ich brauchte für dich nichts mehr zu tun. Ich sage euch, liebe Geschwister, wenn ich das erkannt habe, dass Harren und Warten und Empfangen die Grundstruktur des christlichen Glaubens ist, dann lese ich die Bibel anders. Ich werde das gleich noch zeigen. Das zweite ist der Primat des Eigenstrebens. Ich habe in mir irgendein Gefühl, so wie Lamech, wie Kain und wie jeder natürliche Mensch. Du willst dich verwirklichen. Du willst dein Leben in die eigene Hand nehmen. Dann fühlst du dich besser. Dann fühlst du dich wie ein Mann oder wie eine Frau. Und Goethe hat das in einen Vers gegossen im Faust, wenn er sagt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist unsere deutsche Mentalität. Felix, this is our German mentality. Do something, be active, make your life. Das ist unsere deutsche Mentalität. Aber das ist nicht die christliche. Wer immer strebend sich bemüht, wird niemals zu Gott kommen, wird nie die Vergebung annehmen, wird nie aus Vergebung und aus Dankbarkeit leben. Aus all dem möchte ich jetzt die Folgerungen ziehen. Ganz kurz diese Punkte. Die Folgerungen aus, ich sage mal, aus einer Theologie des Empfangens sind folgende. Sein Leben permanent aus Gott empfangen. Meine Existenz verdanke ich. Die habe ich nicht geschaffen, sondern die habe ich empfangen. Das zweite ist Vorrang des Evangeliums vor dem Gesetz. Neulich sprach ich mit jemand, ja, aber es heißt ja auch im Alten Testament, das Gesetz Gottes ist wunderbar und die Gesetze und ich darf die auch tun und so weiter. Verkehrt. Paulus sagt im Galaterbrief Kapitel 1, das Gesetz ist da für die Sünder. Für den Menschen, der aus Gott lebt, existiert das Gesetz gar nicht. Wer wissen will, kann ich den Vers sagen. Vorrang des Evangeliums vor dem Gesetz. Vorrang des Empfangens vor dem Handeln. Es ist richtig, dass wir handeln. Aber vorrangig ist das Empfangen. Das vierte, Befreiung vom Getriebensein, von Hektik und jeglichem Erfolgsdruck. Ich möchte vom Geist Gottes geleitet werden. Vielleicht treibt er mich auch manchmal, aber dann ist es so, dass er in mir eine unglaubliche Kraft schenkt und dann, ne, wenn ich manchmal eine Predigt auf dem Herzen habe, wo ich weiß, oh, ich muss die jetzt halten, keiner darf mich davon abhalten, habe ich schon mal gehabt, dann ist man ist wie getrieben. Ich habe solche Phasen in meinem Leben gehabt. Heute lebe ich hauptsächlich aus dem geleitet werden. Herr, leite du mich. Leite mich zu den frischen Wassern. Leite mich durch die Wüste. Leite mich von Tag zu Tag. Ich denke, eine Gemeinde sollte ein Ort der Ruhe sein. Wenn wir hier hinkommen, sollten wir spüren, hier ist gut sein. Hier werde ich nicht gefordert, bestenfalls gefördert. Aber hier ist Ruhe, hier ist ein Ort der Ruhe. Und jetzt gebe ich euch nur eine Denksportaufgabe auf für euer Leben. Wenn ihr die Bibel lest, lest sie einmal neu vom Empfangen her. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wie ich heute die Bibel anders lese, als ich sie früher gelesen habe. Zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie liest du den Vers? Hier steht doch, du sollst etwas tun, oder nicht? Das ist ein Imperativ. Liebe, tu etwas. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich lese das heute anders. Nachdem Christus gestorben ist und seine Liebe ausgegossen hat in mein Herz durch den Heiligen Geist, darf ich den Vers so lesen. Lass dich lieben von Gott und lass dann dieses Liebesgeschenk auch anderen zugutekommen. So lese ich das heute. Oder? Dienet einander. Imperativ. Dienet einander. Tue etwas. Sei mitmenschlich. Sei für die anderen Menschen da. Dabei vergisst man schon den zweiten Teil des Verses. Wie geht es weiter? Dienet einander. Aha. Aber was hören wir Deutschen? Dienet einander. Nein, empfanget das, was Gott euch gegeben hat. Und zwar hat Gott jedem etwas anderes gegeben. Und dann lass das, was er dir gegeben hat, einfach durch dich hindurchfließen. ich bin hier nicht, weil ich predigen muss, sondern ich bin hier, weil ich während dieser Woche diese Predigt auf das Herz gelegt bekommen habe und weil ich sie gerne hier loswerde. Es macht mir Spaß. So, jetzt gibt es einen Vers. Wenn ich den höre, dann denke ich total an meine damalige Zeit in der evangelischen freien Pfingstgemeinde. Ihr wisst, wo der steht, oder manche von euch. Jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Steht doch im Neuen Testament. Wie lese ich den Vers heute? Könnt ihr selber mal überlegen. Denkt da mal drüber nach. Jaget nach der Heiligung. Ganz deutlich, da muss man schon ein bisschen nachdenken. Macht das Neue Testament, wir sind geheiligt. Stimmt das? Wir sind geheiligt. Bevor ich in irgendeiner Weise handeln kann, ist mit mir etwas geschehen. Christus ist in mich hineingekommen. Er hat meine Schuld vergeben. Er hat mich geheiligt durch und durch. Und diese Heiligkeit, diese Vollkommenheit, von der Jesus in der Bergpredigt spricht, die wirkt sich in meinem Leben aus. Und dann möchte ich gar nicht anders, als in dieser Heiligung bleiben. Bleibe in der Heiligung, die Gott an dir vollbracht hat. So lese ich den Vers jetzt. Jetzt kommt der Schwierigste. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und dann kann uns wenig trösten, dass danach kommt, denn Gott ist es, der beides wirkt, das Anfang und das Ende. Hier steht immerhin, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Wisst ihr, wie ich den Vers jetzt lese? Ich lese ihn so. Ich spüre in mir das Gesetz. Du musst etwas tun. Gott erwartet etwas von dir. Die Geschwister erwarten etwas von dir. So, und ich möchte vor Gott jetzt irgendwie gerecht dastehen, habe einen Fehler gemacht und schäme mich deswegen. Diese Haltung, die will ich nicht mehr und die lege ich jetzt ab. Ich schaffe also mit Furcht und Zittern den Ausspruch, hey, du in mir, der du meinst, du willst es selber schaffen, hau ab, denn Christus hat alles geschafft. Er hat alles für mich getan. Ich will mich von diesem Pflichtgedanken, von diesem Gefühl, du müsstest etwas leisten, lösen. Und das tue ich mit aller Ernsthaftigkeit. Okay, ihr könnt das jetzt übernehmen oder nicht, aber ich sage euch, so lese ich diesen Vers. Denn er würde, wenn wir in irgendeiner Weise etwas schaffen müssten für unsere Seligkeit, würde er dem ganzen anderen Neuen Testament widersprechen. Also muss da ein tieferer, anderer Gedanke dahinter sein. So, ich möchte euch einfach nur ermutigen, fangt an, die Bibel zu lesen von diesem Gedanken des Empfangens. Und wenn ich nochmal auf die letzte Predigt vom letzten Sonntag hinweise, lasst den Boden unter den Füßen sausen. Zu schwimmen. Fang an zu schwimmen. Lass Gott dich umgeben. Schwimme in ihm und in seiner Gnade.